Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W.
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air.
Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg. In Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz3w.org und rdl.de.
Hallo alle da draußen, herzlich willkommen beim Süd-Nordfunk am 4. Oktober 2016 bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Im Studio ist die Maike. Heute ist der Auftakt unserer Feature-Reihe zum Thema Krieg und Frieden. Und das Feature aus meiner Feder heute dreht sich um den internationalen Waffenhandel. Die Musik kommt vom Diablo Swing Orchestra. Und von denen hören wir jetzt gleich nochmal ein Stück Infralove.
Wer Waffen sät, der erntet Flüchtlinge.
Wie viele Autohändler reden über ihre Arbeit? Oder Zigarettenverkäufer? Jedes Jahr töten deren Produkte mehr Menschen als meine. Und meine haben wenigstens einen Sicherungsbolzen.
Es gibt mehrere führende Rüstungsexportnationen, allen voran die USA und Russland. Aber Deutschland mischt kräftig mit in diesen Exporten in den nahen Mittleren Osten. Deutschland ist die Nummer 4 der Weltwaffenexporteure bei den Großwaffensystemen, also Kampfpanzer, Militärhelikopter, Kampfflugzeuge und die Nummer 3 sogar bei den Kleinwaffen, also den Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehren, Scharfschützengewehren.
Es macht keinen Unterschied, ob ich aufhöre. Schon am nächsten Tag nimmt jemand anderes meinen Platz ein.
Das ist ein Wirtschaftsgut, damit verdienen Leute Geld. Da ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt immer die Absicht dahinter, irgendwelche kriminelle Organisationen oder Terroristen zu unterstützen, sondern das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Interesse. Da kann ich einfach meine Familie über mehrere Monate mit einer so einer Fahrt versorgen.
Es befinden sich weltweit über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder 12. Mensch eine Schusswaffe. Das führt zu der einen Frage. Wie bewaffnet man die anderen 11?
Krieg und Frieden. Der internationale Waffenhandel. Ein Feature von Maike Bischoff.
Die Bundesregierung verfolgt nach eigener Einschätzung eine zurückhaltende Rüstungsexportpolitik. Diese orientiert sich außer an den bestehenden Gesetzen vor allem an den im Jahr 2000 von der rot-grünen Regierung verabschiedeten politischen Grundsätzen, wonach die Lieferung von Rüstungsgütern
in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht, nicht genehmigt werden.
Darüber hinaus gilt die Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland als entscheidend.
Das sagt Dorothea Schmidt, kritische Sozialwissenschaftlerin aus Berlin. Tatsächlich liegt das Wirtschaftsgesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 26.2 fest, dass, Zitat, zur Kriegsführung bestimmte Waffen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden dürfen. Am 24. Dezember 2014 ist außerdem der internationale Waffenhandelskontrollvertrag, Arms Trade Treaty, kurz ATT, in Kraft getreten, den 130 Staaten der Vereinten Nationen unterzeichnet haben. 72 UN-Mitglieder haben ihn bisher ratifiziert, darunter auch Deutschland. Doch bei der ersten Konferenz der Vertragsstaaten im Februar 2016 konnten sich diese nicht auf Bestimmungen zur lückenlosen Offenlegung aller geplanten Ein- und Ausfuhren von Rüstungsgütern einigen. Die Forderungen wurden insbesondere von Deutschland abgelehnt. Das führt Dorothea Schmidt weiter aus. Anlässlich der zweiten Staatenkonferenz im August diesen Jahres forderte Amnesty International dann ein Ende aller Rüstungsexporte. Dr. Matthias John zum UN-Waffenhandelsvertrag.
Der ist ja noch nicht so alt und das heißt, er muss jetzt erstmal tatsächlich auch umgesetzt werden. Viele Staaten haben nicht die Ressourcen dafür, denen fehlt das Geld dafür, die Importkontrollen zu machen, die notwendig sind. Es müssen auch die anderen großen, Russland, China, mit beitreten. Große Importeure wie Indien müssen endlich beitreten, damit wir tatsächlich die globale Regelung haben. Das wird dauern. Also wir haben das gesehen beispielsweise bei dem Antipersonenminenabkommen. Wir sehen jetzt langsam die Änderungen, dass tatsächlich auch US-amerikanische Firmen, die früher noch Antipersonenminen produziert haben, aufhören damit, weil der Markt immer mehr schrumpft.
Ich will nicht, dass die Leute sterben. Ich gebe zu, eine Schießerei ist besser fürs Geschäft, aber wenn die Leute daneben feuern würden, wäre mir das lieber. Entscheidend ist nur, dass sie feiern.
Wie wir bereits eingangs von dem Freiburger Friedensaktivisten und Publizisten Jürgen Kresslin gehört haben, ist Deutschland der weltweit drittgrößte Exporteur von Kleinwaffen. Die mit Abstand größte Waffenschmiede Deutschlands, wie es kürzlich ein grüner Abgeordneter bezeichnete, sei Bayern mit insgesamt 55% der gesamten deutschen Rüstungsexporte. Einer der wichtigsten Hersteller auf dem internationalen Markt ist dazu der Oberndorfer Betrieb Heckler & Koch im Schwarzwald. Weitere große Waffenschmieden sitzen in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Rheinmetall oder ThyssenKrupp in Düsseldorf und Duisburg. Deutsche Gesetze und Regelungen in allen Ehren. Aber Kleinwaffen bleiben nicht dort, wo sie hingeliefert werden. Sie lassen sich leicht transportieren oder schmuggeln und haben oft eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Warlords, die Nicolas Cage für den US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2005 ein zweifelhaftes Vorbild waren, bekommen Millionen von Waffen in die Hände.
Sie verschieben Waffen.
Ich handle.
Sie verschieben. Sie machen ein Vermögen damit, den ärmsten Menschen auf dieser Erde die Möglichkeit zu geben, sich weiter umzubringen. 9 von 10 Kriegsopfern werden heute mit Sturmgewehren und Handfeuerwaffen getötet. Solche, die Sie liefern. Ihre AK-47, das ist die wahre Massenvernichtungswaffe.
Zu dem illegalen Waffenhandel kommt der sogenannte Blowback-Effekt, den Dorothea Schmidt beschreibt. Klassisches Beispiel hierfür ist der Golfkrieg 1990. Damals wurden die USA mit Waffen bekämpft, die sie dem irakischen Regime zuvor bereitwillig geliefert hatten.
Im Herbst 2014 verkündete die Bundesregierung erstmals offiziell Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, und zwar an die kurdischen Peschmerga im Irak, die unter anderem Panzerabwehrraketen und G-36 Sturmgewehre der Waffenschmiede Heckler & Koch aus Beständen der Bundeswehr bekamen. Für diese und folgende Lieferungen hat sich die Erfahrung des Blowback ebenfalls bestätigt.
ISIS ist inzwischen im Besitz von Waffen aus mindestens 25 Staaten, darunter von Sturmgewehren aus Deutschland, die den Kämpfern bei der Eroberung kurdischer Gebiete im Irak oder in Syrien in die Hände fielen oder von Peschmerga-KämpferInnen auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden.
Journalisten, die zu den dortigen Verhältnissen recherchiert haben, vermuten, dass ISIS mittlerweile sogar Giftgasanlagen aus der Zeit von Saddam Hussein kontrolliert.
Über Beutewaffen und zum Teil auch über Direktlieferung anderer Länder ist der IS bis an die Zähne hochgerüstet mit Waffen von 25 Staaten, darunter deutsche Waffen, G3-Gewehre und G36-Gewehre entwickelt von Heckler & Koch, MG3 von Rheinmetall, Hotch- und Milan-Raketen von MBDA bzw. Airbus, und die Liste ist lang.
Syrien wurde ab den 60er Jahren von der UdSSR und anderen Staaten massiv aufgerüstet. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß fädelte 1978 persönlich die Lieferung von Raketen aus deutsch-französischer Koproduktion ein.
Beim Aufbau einer Chemiewaffenproduktion waren ebenfalls deutsche Firmen beteiligt. An dem bis heute anhaltenden Bürgerkrieg sind neben Regierungstruppen und staatstragenden Milizen zahlreiche weitere kämpfenden Gruppen wie ISIS und ausländische Mächte beteiligt.
Dies führte zu einem unaufhörlichen Zustrom an Waffen für sämtliche Verbände. Die Hoffnungen, ISIS damit zurückzudrängen, haben letztlich genau das Gegenteil bewirkt. Ein Großteil davon ist eben dort gelandet. Fotos und Videos von Taliban-Kämpfern in Afghanistan zeigten diese immer wieder mit deutschen Präzisionswaffen, etwa von Heckler & Koch.
Die Wege, auf denen sie zu den Kämpfern gelangten, sind vielfältig. Es gilt jedoch als ziemlich sicher, dass solche Waffen vor allem aus den Lizenzproduktionen solcher Länder kamen, mit denen
die Taliban intensive Beziehungen pflegten, Pakistan und Saudi-Arabien.
Und mit Saudi-Arabien wiederum pflegt die Bundesrepublik Deutschland rege Handelsbeziehungen. Da werden auch schon mal ganze Fabriken exportiert. Das sind die benannten Lizenzproduktionen. So zum Beispiel 2008 eine Gewehrfabrik für G36 von Heckler & Koch. Jürgen Gresslin dazu.
Und seither wird produziert in Saudi-Arabien Stückzahlen von über 10.000 pro Jahr, erst für die eigene Armee, dann für den Export. Man hat bei diesen sogenannten Lizenzvergaben überhaupt keine Möglichkeiten mehr, später ernsthaft Einfluss zu nehmen. Das heißt, man gibt die Kontrolle völlig aus der Hand.
Bei diesen Lizenzvergaben ist die Lage der Menschenrechte in den Zielländern offenbar nicht relevant.
Dort wird öffentlich in unglaublichen Zahlen exekutiert, auch in Kreuzamputation, linke Hand und rechter Fuß abgehackt. Dieses Herrscherhaus, was extrem rigide vorgeht und nahe geistige und aktive Verbindungen zum islamischen Staat hat, zum IS, genau dieses System oder diese Regierung wird seit Jahr und Tag bis an die Zähne hochgerüstet mit deutschen Kriegswaffen. Saudi-Arabien war zeitweise Nummer 1 der Empfängerländer deutscher Kriegswaffen, ist im Moment Nummer 3. Erstmal muss man die Interessen definieren. Das macht die Bundesregierung, indem sie sagt, Israel, deutsche Vergangenheit, befreundeter Staat, Saudi-Arabien, Öllieferant, einer der führenden in der Welt, also ein befreundeter Staat. Wenn man ehrlich ist, muss man einfach sagen, mit Frieden und Demokratie und der Wahrung von Menschenrechten und einem humanistischen Weltbild hat das alles nichts zu tun. Also gibt es 3 gute Gründe, das zu tun. Das ist erstens Profit, zweitens Profit und drittens Profit. Punkt.
Die Erfahrungen im Irak, in Afghanistan und Syrien zeigen, dass aktuelle Daten nur einen Teil der Wirklichkeit wiedergeben. Deutsche Waffen wurden häufig bereits früher geliefert, gelangten an befreundete Länder ohne Endverbleibskontrolle, wurden als Zivilgüter falsch deklariert oder gelangten in die Hände von gegnerischen Kriegsparteien.
Und wenn man sich diese Staaten gegenüberhält, wohin liefern wir Kriegswaffen und woher kommen die Flüchtlinge, dann ist eine große Schnittmenge feststellbar. Das heißt, wir Deutsche, die jeweiligen Bundesregierungen, produzieren Flüchtlinge, kann man fast sagen, indem wir Waffen exportieren an repressive, autokratische Herrscherhäuser, an Staaten, die Menschenrechte aufs Schwerste verletzen, die Demokratiebewegung im eigenen Land zusammenschießen und die Menschen müssen fliehen. Da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Wer so viel Schuld auf sich lädt durch Waffenexporte, der muss aktiv mithelfen, der muss an vorderster Linie dabei sein, wenn es heißt, wir betreuen Flüchtlinge und wir nehmen sie auf, nicht nur im Jahr 2015, sondern auch darüber hinaus. Und dann haben wir seitens der Kampagne Aktion Aufschrei Stopp dem Waffenhandel eine klare Forderung. Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen.
Für Schmidt und Gräßlin steht außer Frage, dass die deutsche Bundesregierung Verantwortung für große Fluchtbewegungen aus Krisengebieten trägt. Und deshalb auch verpflichtet ist, geflüchtete Menschen aufzunehmen.
Und auch die politische Willenserklärung, also die politischen Grundsätze der Bundesregierung, sagen klipp und klar, es dürfen keine Kriegswaffen geliefert werden an Staaten, die Menschenrechte verletzen. Und diese Kriegswaffenexporte machen über 60% der deutschen Waffenexporte aus. Die sind rechtlich gesehen nicht erlaubt, allenfalls in Ausnahmefällen, wenn deutsche Interessen berührt sind. Aber diese Ausnahmeregel ist von der Bundesregierung, auch übrigens von den Vorgängerbundesregierungen, massiv gebrochen worden. Hier liegt permanenter Rechtsbruch vor.
Gräßlin kann immerhin auf einen kleinen Erfolg blicken. 6 führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heckler & Koch werden sich in diesem oder im nächsten Jahr in Stuttgart vor Gericht wegen illegalem Waffenhandel verantworten müssen. Mehr als 10.000 Sturmgewehre wurden von ihnen nach Mexiko geliefert in Gebiete, die nicht beliefert werden dürfen wegen der dramatischen Menschenrechtslage. In den sogenannten Unruheregionen wie Chiapas herrscht Polizeigewalt und Willkür. Es wurden auch bereits Morde an Studierenden von staatlicher Seite verübt. Gräßlin ist zuversichtlich, dass die Waffenschmiede aus dem Schwarzwald mit einem Exportverbot belegt werden könnte.
Und deswegen wird es wahrscheinlich der größte Rüstungsexportskandal werden, der im 21. Jahrhundert hier in Deutschland aufgerollt wird, weil zum ersten Mal belegbar ist, dass es nicht nur eine Firma ist, die gerne Waffen exportiert in Krisen- und Kriegsgebiete, sondern dass es nur möglich ist, weil deutsche Behörden, die eigentlich zur Kontrolle da sind, das sind ja Kontrollbehörden qua Amtes, dass die involviert sind in diesen Rüstungsexportskandal.
Die Zertifikate müssen gefälscht und beglaubigt werden. Da gibt es Strohfirmen, Versicherungen sowie Piloten und Crews.
Allerdings wird jetzt auch gegen die 3 Autorinnen und Autoren des Buches Netzwerk des Todes, Daniel Harrich, Jürgen Gresslin und Danuta Harrich-Zandberg ermittelt.
Vorgeworfen wird uns drei ein Bruch des Paragraphen 353d des Strafgesetzbuches. Da geht es um den Verdacht verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Sprich, wir haben der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Dokumente übergeben und dann sagt sie, ja, das sind ja damit unsere eigenen Dokumente, das sind damit Dokumente des Verfahrens und dann darf es dazu kein Buch mehr geben. Also wenn sich diese Rechtsprechung in Deutschland durchsetzen sollte in den kommenden Jahren, dann müssen alle Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig aufpassen, dass wenn sie über eine illegale Handlung irgendeiner Person Dokumente besitzen, dass sie die nicht der Staatsanwaltschaft geben, weil die Staatsanwaltschaft die dann gegen die Journalisten verwendet.
Die drei erwartet bei Einleitung eines Verfahrens eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe.
Und das ganz Absurde wäre dann am 10. Dezember, erhalte ich in Stuttgart den Stuttgarter Friedenspreis und wenn es jetzt richtig übel läuft, sitze ich in der Zeit im Gefängnis und kann dann sozusagen diesen Preis gar nicht entgegennehmen.
Jürgen Gresslin zählt darauf, dass es so weit nicht kommt. Im Sinne des Rechtsstaates, der Meinungs- und der Pressefreiheit.
Derzeit gibt es in Deutschland neue Initiativen für eine Konversion der Rüstungsproduktion, die an Debatten und Erfahrungen der 1980er Jahre anknüpfen. Insbesondere in der IG Metall wird seit 2014 wieder eine breite Debatte zu Fragen der Rüstungsproduktion und Exporte geführt. Die konkrete Umstellung auf zivile Produkte ist jedoch alles andere als einfach, auch wegen der Befürchtungen von Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplätze bangen und eine Änderung der Politik nicht alleine durchsetzen können.
Dieser Hubschrauber wird für humanitäre Missionen eingesetzt.
Oh, dann sind Sie jetzt wohl der große Wohltäter.
Hundertprozentig.
Das ist aber ein militärisches Fluggerät.
Jetzt nicht mehr. Hier kann man militärische Güter sowieso nur noch zivilem Nutzen zuführen. Durch das Ding können Sie nur umkommen, wenn Sie ein Essenspaket auf den Kopf kriegen.
Krieg und Frieden, der internationale Waffenhandel. Mit Jürgen Gresslin, Dr. Matthias John, Birgit Huber, Luca Lamberts. Musik von Nayes aus Island und Diablo Swing Orchestra aus Schweden. Ausschnitte aus dem Spielfilm Lord of War von Andrew Niccol. Und Absätze von Wer Waffen liefert, heizt Kriege an von Dorothea Schmidt. Ein Feature von Maike Bischoff. Radio Dreieckland, Oktober 2016.
Ihr habt den Südnordfunk eingeschaltet bei Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz. Und jetzt erst nochmal ein Stück Musik. Duck You Sucker von Teenie und Caroline. Waffen für den Terror. Daniel Harrich über Waffenschmuggel quer durch Europa und das Versagen der europäischen Zusammenarbeit. Egal ob internationale Krisenbekämpfung, die sogenannte Flüchtlingskrise oder der islamische Terror, wenn es um konkrete Zusammenarbeit der europäischen Gremien und Institutionen geht, ist noch gewaltig Luft nach oben. Sich auf ein gemeinsames Konzept zu einigen scheint schon schwer, es aber vor allem auch faktisch durchzusetzen und anzuwenden, ist offensichtlich eine ganz andere Sache. Hier kann und muss man wahrscheinlich auch schlicht von Versagen, zum Beispiel der kriminalistischen Behörden, sprechen. Das getan, nämlich diese folgenschweren Mängel der europäischen Zusammenarbeit filmisch aufzuzeigen und zu hinterfragen, das hat Daniel Harrich mit seiner Dokumentation Waffen für den Terror, die im Januar auf Arte ausgestrahlt wurde. Darin geht er auch auf das Versagen der Behördenzusammenarbeit ein, als der spätere 77-fache Attentäter von Oslo und Utøya kurz vor seinen Taten bei einer Verkehrskontrolle nahe dem hessischen Wetzlar angehalten wurde. Radio Korax wollte von ihm wissen, was seine Recherchen zu den damaligen Ereignissen ergeben hat. Ein Beitrag aus Halle, vielen Dank dafür.
Das Ergebnis war, dass man ihn wenige Monate vor der Tat bei einer Routinekontrolle zur Seite gezogen hat, also auf der Autobahn, bei ihm Waffenteile und Munition im Auto gefunden haben soll und ihn kurz darauf wieder weiterfahren hat lassen, was auch der Standardprozedur in so einem Fall entsprechen würde. Die Polizisten, und das muss man auch in diesem Sinne zur Verteidigung sagen, haben natürlich in keinster Weise absehen können, was dieser Mensch Monate später anrichten wird. Das ist nicht möglich. Man hat Waffenteile und Munition gefunden, Teile davon ihm abgenommen, Teile davon ihm aus analog zum deutschen Waffenrecht wieder zurückgegeben und hätte diesen Vorgang als Warnung und als Ermittlungsvorgang über das Bundeskriminalamt, also über das BKA in Wiesbaden, an die norwegischen Behörden schicken sollen, was anscheinend nicht passiert ist. Das heißt, man hätte möglicherweise früher auf die Spur eines europäischen Bürgers kommen können, der Waffen sammelt, der sich ein Arsenal an Waffen und eben dann später auch Sprengstoff zusammengesammelt hat. Und das ist nicht geschehen. Und bei Breivik ist es ja, und das weiß man ja aus dem Untersuchungsausschuss, der in Norwegen gelaufen ist, auch im Rahmen seines Sprengstoffes wurden einige Möglichkeiten, ihn dabei zu erwischen und früher zu stoppen, nicht wahrgenommen. Er hat in Polen Düngemittel und Bauteile seiner Bombe bestellt. Er hat Waffenteile und Ausrüstung aus der ganzen Welt sich per Post zuschicken lassen. Teile dieser Waren hätten natürlich nie im Zivilmarkt verkauft werden dürfen. Da kommen wir zu diesem Punkt. Innerhalb Europas und innerhalb der Ermittlungsbehörden ist Kommunikation mit eines der größten Hemmnisse und Hindernisse. Die Kommunikation innerhalb der Behörden ist schon mal schwierig. Das heißt, dass in Deutschland von Berlin nach München kommuniziert wird. Wenn man jetzt aber grenzüberschreitend innerhalb eines offenen Europas spricht, kommt man sich vor, als ob diese Grenzen in den Behörden noch existent sind. Vorgänge müssen über das Bundeskriminalamt geschickt werden, Sprachbarrieren, es muss übersetzt werden, es müssen Warnhinweise. Letztendlich muss man sich eines Fakts bewusst sein. Die Strafvermittlungsbehörden sind gut aufgestellt, die Polizeien in Europa, also zum größten Teil. Die Kommunikation ist ein Riesenproblem. Und Fakt ist, terroristische Organisationen sowie aber auch die organisierte Kriminalität nutzt die europäischen Landesgrenzen gegen uns. Die wissen ganz genau, wenn sie innerhalb von Europa eine Grenze überschreiten, können die Strafermittlungsbehörden, also die Strafverfolger, zum größten Teil nicht folgen. Das heißt, die müssen stehen bleiben, die müssen jetzt erstmal ein Rechtshilfeersuch stellen, die müssen das begründen, die müssen das juristisch durchbringen. Das kann Wochen, Monate, Jahre dauern, bis da überhaupt eine Kommunikation zustande kommt. Und das nutzen die gegen uns aus.
Wenn wir schon beim Stichwort Kommunikation sind, wie schwierig oder einfach war es denn für Sie jetzt in Ihrer Recherchearbeit für Ihren Film, tatsächlich in Kontakt zu kommen, auch mit den jeweiligen Behörden, mit Menschen, die tatsächlich genau mit dieser Zusammenarbeit beschäftigt sein sollen oder sind?
Also sagen wir so, wir betreiben diese Arbeit, also die investigative journalistische Arbeit im Rahmen des Waffenhandels, im Rahmen Rechtsterrorismus und so weiter seit einigen Jahren. Das ist unsere Spezialität. Das heißt, wir sind in engem Kontakt mit Ermittlungsbehörden und Leuten aus diesem Umfeld. Das heißt, die Kontakte sind da und glauben Sie mir, die Beamten in diesen Behörden, ob in Belgien, Frankreich oder Deutschland oder Partnerstaaten wie eben im Fall Bosnien beispielsweise, Bosnien-Herzegowina, die Leute sind frustriert. Die wissen, dass es nicht gut funktioniert. Das ärgert die, weil das natürlich die auch in ihrer Arbeit hindert und in ihrer Effizienz. Und glauben Sie mir, kein Polizist oder kein Strafverfolger möchte sich im Nachhinein vorhalten müssen, Anders Breivik hat laufen lassen, der dann 77 Menschen inklusive lauter Kindern erschossen hat. Also ich glaube, dass das denen sehr bewusst ist und dass da auch der große Wille besteht. Die Frage ist, wie lange muss es denn noch dauern, bis man im politischen Rahmen den Worten auch Taten folgen lässt. Und es geht ja nicht darum, Gesetze zu verschärfen. Es geht nicht darum, die Befugnisse irgendwelcher Behörden auszubauen. Sondern es geht einfach nur darum, dass die mal miteinander reden sollen auf grenzübergreifender Ebene im eigentlich grenzenlosen Europa.
Wie weit sind wir denn noch von zum Beispiel einem europäischen Waffengesetz entfernt?
Die Gesetzeslage an sich im Waffenbereich ist frustrierend im besten Fall in Europa. Das ist ja generell die Krankheit, die wir in unserem Europa haben. Unterschiedliche Gesetzeslagen, unterschiedliche Interpretationen in jedem Land. Das heißt, Dinge, die hier in Deutschland verboten sind, sind wahrscheinlich in Österreich oder Belgien legal und vice versa. Also das ist Es ist problematisch. Es gibt die nationalen Eigenheiten und die wenigen Übereinstimmungen. Also das geht ja vom Steuergesetz bis hin eben auch zum Waffenrecht. Wenn es ums Waffenrecht geht, sprechen wir über potenzielles Tötungswerkzeug. Das ist natürlich ein weitaus heikleres Thema als, ich sage jetzt mal, eben Steuerrecht. Dahingehend würde man sich im Strafverfolgersinne oder im Sinne der Gesetzeslage und Umsetzung jetzt insbesondere im Rahmen der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Terrorismus sicherlich eine einheitliche Regelung haben möchte. Aber das ist auch die Natur Europas, dass eben einfach die Länder und die Völker unterschiedlich sind und eben auch ihre Eigenheiten haben wollen. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema und ich glaube, darauf kann ich auch keine eindeutige Antwort geben. Natürlich würde man sich wünschen, dass es da ein einheitliches Waffengesetz gibt. Naja, wenn es dann wie in den USA aussieht, das ist ja einheitlich, wären wir, glaube ich, auch alle nicht glücklich.
In Ihrer Dokumentation beschreiben Sie ja die Wege, die die Waffen von Bosnien-Herzegowina bis Paris zum Beispiel nehmen. Was für Waffen werden da geschmuggelt und wie sind die unterwegs?
Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil da geht es weit weg von all dem, was überhaupt in Europa legal ist. Die Waffen, über die wir hier sprechen, die aus dem ehemaligen Krisengebiet der Balkanstaaten nach Europa über Jahre und Jahrzehnte schon fließen, das ist eine neue Qualität an Waffen. Das sind Kriegswaffen. Das heißt, man geht weg von dem, was es vor 10, 15 Jahren hier in Europa, ich sag mal, im Rahmen der Kriminalität, organisierten Kriminalität und Straftaten eingesetzt wurden, Pistolen, Revolver. Und wir sprechen jetzt heute von nicht seltenen Fällen, wo bei Straftaten plötzlich Sturmgewehre eingesetzt werden, Kalaschnikows. Es gab Fälle, wo Raketenwerfer gefunden wurden, Handgranaten. Das sind Kriegswaffen, das ist eine völlig neue Qualität. Und da sprechen wir über ein ganz großes Problem. All diese Waffen sind in jedem europäischen Land, außer natürlich für Behördenzwecke, absolut verboten und dürfen niemals in Privathänden gehandelt und vertrieben werden. Bloß ich glaube, dass Europa oder in meiner Wahrnehmung hat Europa in einem Fall ganz extrem versagt und das ist vor den eigenen Türen zu erkennen, mit was wir es zu tun haben. Und es ist einfach klar und es ist nachgewiesen und wir haben das jetzt mehrfach selber feststellen müssen, dass ehemalige Jugoslawien, Balkanstaaten sind faktisch überflutet von Kleinwaffen. Kriegswaffen, altem Kriegsgerät, die in einerseits oftmals im Privatbesitz, also einfach irgendwo auf dem Speicher oder im Garten vergraben, aber auch in miserabel gesicherten Waffendepots des Militärs der einzelnen Staaten, ob Albanien, ob Bosnien-Herzegowina, Kosovo etc. liegen. Diese Waren haben einen Wert. Die haben dort einen sehr geringen Wert. Dort kostet eine Kalaschnikow auf dem Schwarzmarkt, wenn man das überhaupt so nennen will, also auf dem zwischenmenschlichen Markt, also irgendwo 75 bis 125 Euro mit drei Magazinen. In Europa, wenn man das über die Grenze bringt, und Kroatien ist ja direkt gleich das erste EU-Mitgliedstaat, ist es dann irgendwo zwischen 4.000 und 7.000 Euro wert. Das ist ein mehrfaches Monatseinkommen eines Einwohners Bosnien-Herzegowinas. Und wenn man sich überlegt, dass wie eben kurz vor den Anschlägen in Paris zweimal, das ist ja bis jetzt nur einmal bekannt, der Mazedonier hier bei Rosenheim in der Nähe von München, einen ähnlichen Fall gab in den Tagen davor bei Aachen in NRW, wurden jeweils eben Fahrzeuge mit Fahrern, die in dem einen Fall, ich glaube, 8 Kalaschnikows, in dem anderen Fall 5 Kalaschnikows und Handgranaten, Sprengstoff dabei hatten. Der Mann hatte ein 2-3 Jahreseinkommen für sich im Auto. Das muss man verstehen. Das ist ein Wirtschaftsgut, damit verdienen Leute Geld. Da ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt immer die Absicht dahinter, irgendwelche kriminelle Organisationen oder Terroristen zu unterstützen, sondern das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Interesse. Da kann ich einfach meine Familie über mehrere Monate mit einer so einer Fahrt versorgen. Dass man im Fall Bosnien-Herzegowina noch was ganz anderes völlig übersehen hat oder die Augen zugemacht hat davor, ist auch klar. Und das ist die Islamisierung der extremistischen Randgruppen in diesem kleinen Land. Das Land ist bekanntermaßen geprägt durch den Krieg. Nachgewiesenermaßen Anfang der 90er Jahre sind Dschihadisten und Mujahedin aus der ganzen Welt, inklusive aus Afghanistan über Osama bin Laden direkt zu 100-fach, zu 1000-fach in das Land gekommen, um dort Krieg mitzukämpfen. Und Tausende von denen sind da geblieben. Und wir sehen heute einen Staat direkt an den Grenzen vor Europa, in dem es ganze Dörfer und Kleinstädte gibt, die nach salafistisch-islamisch geprägten diesen Regeln leben. Das heißt, Salafistendörfer, Wahhabitendörfer, finanziert zum größten Teil durch Saudi-Arabien, in einem kleineren Teil durch Katar. Das ist direkt vor unserer Haustür. Und das sind dann wiederum Länder, die bis oben hin hochgerüstet sind mit Waffen, die frei verfügbar sind, die nicht reguliert sind. Und dann wissen wir hier auch wieder tatsächlich, dass in den Terrorattentaten, also den islamistischen Taten der letzten Jahre, ob Belgien, ob Frankreich, Waffen und Munition genau aus diesen Quellen gekommen sind. Und da hat die Europäische Union und haben die Strafverfolger völlig versagt. Das ist letztendlich fast nah an einem sogenannten Failed State, was da vor Europas Toren passiert.
Und dem bosnischen Staat, der bosnischen Regierung, bleibt vermutlich wenig Möglichkeit darauf, so direkt zu reagieren.
Naja, man muss auch dazu sagen, das ist ein schwaches Staatsgebilde. Das Land wurde ja im Rahmen der Neuregelung und eben des Wiederaufbaus, wollte man ja im politischen Sinne ein demokratisches System aufbauen, in dem alle religiösen beziehungsweise nationalen Gruppen vertreten werden. Das heißt, wir haben heute ein System von drei Personen, die für eben jeweils ihre ethnische Gruppe einen Posten besetzen. Das heißt, es gibt drei Außenvertreter, es gibt drei Innenvertreter, es gibt drei Justizvertreter etc. Und dadurch ist das Land Bosnien-Herzegowina seit Jahren in einem politischen Stillstand, weil jeder verhindert den anderen. Und das wirkt sich nicht nur auf die Waffengesetze und eben den Umgang mit Waffen aus. Dass es in dem Land, in diesem Mini-Land mit was 1,8 Millionen Einwohnern drei unterschiedliche Waffengesetze gibt. Sondern es wirkt sich auch auf Freiheit, auf Gleichstellung, auf Themen wie Freiheit von Homosexualität etc. aus, religiöse Freiheit und so weiter. Das ist ein sehr schwieriges Gebilde und letztendlich auch sehr instabil. Und natürlich kann man von so einer Regierung schwer erwarten, dass sie gegen die extremistischen Auswüchse, die es natürlich dort auch auf allen Seiten gibt, links, rechts und im religiösen Sinne, das kann man in so einem sehr instabilen Konstrukt schwer erwarten.
Der Münchner Filmemacher Daniel Harrich war das im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Vielen Dank dafür. You say that reckless driving is a sin.
Complete as shown here that their sex satisfaction and climax come only in being reckless.
In dem Feature, was wir gerade gehört haben, ging es vor allem ja um Kleinwaffen und um den Handel mit Kleinwaffen. Aber Rüstungsexporte und Rüstungshandel heißt ja auch noch was anderes. Und dazu hören wir jetzt noch ein paar O-Töne von Matthias John von Amnesty International im Gespräch mit Konrad von Radio Dreieckland.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, was häufig gerne vergessen wird, es gibt auch andere Sachen, die durchaus in den Bereich fallen, beispielsweise Abhörtechnik, die dann nach Bahrain geliefert wurde, womit dann Oppositionelle abgehört worden und direkt in den Knast kamen und dort dann gefoltert worden sind. Also wir müssen uns einfach mal von dem Waffenbegriff verabschieden. Rüstungsexporte sind sehr viel breiter zu betrachten. Das sind natürlich die Großwaffen, gepanzerte Fahrzeuge, aber auch Hubschrauber und Kleinwaffen. Aber es sind auch viele Komponenten. Gerade Deutschland ist ein großer Zulieferer für Waffenelektronik. Und wenn wir jetzt beispielsweise im Jemen sehen, wie die saudisch geführte Koalition dort mit Eurofightern oder Tornados bombt, in der Bewaffnung dieser Kampfflugzeuge sind dann auch wieder zugelieferte Komponenten aus Deutschland zum Teil dabei. Und das ist eben genau das, worüber wir viel mehr Transparenz brauchen, und die fehlt uns im Augenblick noch. Und das ist eben auch der Punkt, den wir global für dieses Waffenhandelsabkommen fordern, dass dort endlich die Menschenrechte im Vordergrund stehen. Und dann haben wir nämlich eben auch nicht mehr dieses Argument, wenn wir nicht liefern, liefern die anderen, denn dann haben wir tatsächlich eine globale Wirksamkeit von so einem Abkommen.
Oh,
Ihr hört immer noch den Süd-Nord-Funk am 4. Oktober bei Radio Dreieckland mit der Maike im Studio. Das war's von meinen inhaltlichen Beiträgen. Jetzt hört ihr nur noch Musik von Tola aus Tschechien. Das war's vom Süd-Nord-Funk vom 4. Oktober 2016 mit der Maike im Studio von Radio Dreieckland in Freiburg auf der 102,3 MHz. Nachhören könnt ihr die Sendung auf dem freien Radionetz freie-radios.net und tschüss.